Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Engineering Kiosk Podcast. Franz Kafka sagte einmal: Ich habe nichts anderes als das Schreiben. Es ist mein ganzer Halt. In dieser Episode geht es auch um das Schreiben. Irgendwie. Und um Kafka. Zwar nicht um den Franz, aber ach, ich fange mal ganz vorne an. Eine Menge Prozesse in der Softwareentwicklung bzw. für die Verarbeitung von Daten müssen nicht zur Laufzeit, sondern können asynchron oder dezentral bearbeitet werden. Begriffe wie Batch Processing oder Message Queuing, PubSub sind dafür geläufig. Es gibt aber einen dritten Player in diesem Spiel: Stream Processing. Da ist Apache Kafka das Flaggschiff bzw. die verteilte Event Streaming Plattform, die oft als erstes genannt wird. Doch was ist denn eigentlich Stream Processing und wie unterscheidet es sich zu Batch Processing oder Message Queuing? Wie funktioniert Kafka und warum ist es so erfolgreich und performant? Was sind Broker, Topics, Partitions, Producer und Consumer? Was bedeutet Change Data Capture und was ist ein Sliding Window? Und warum ist es gar nicht so einfach, wenn man eine simple Nachricht schreiben und lesen möchte? Die Antwort und noch viel mehr liefert unser Gast Stefan Sprenger. Ab geht's, viel Spaß! Jetzt kommt die flacheste Überleitung zum Thema, die mir je eingefallen ist. Ich wohne in Duisburg. Duisburg liegt im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, ja, da gibt es die Ruhr, den Fluss, das ist alles richtig, aber es gibt auch den Rhein. Ein klassisches Sprichwort heißt bei uns: Es fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Und der Rhein ist jetzt auch kein kleiner Fluss, ja, sehr essentiell für die Binnenschifffahrt. Nochmal ein Side-Fact: Der größte Binnenhafen Europas liegt wo, Wolfgang? Richtig.
In Duisburg.
In Duisburg. So, also irgendwas.
Übrigens, dieses Sprichwort gibt es bei uns auch, obwohl wir keinen Rhein haben.
Noch besser. Das macht meine Überleitung noch flacher. Aber was ist der Rhein? Der Rhein ist ein Fluss. Der Fluss hat einen Strom. Was heißt Strom übersetzt auf Englisch? Stream. Aha. Und das ist das heutige Thema: Streaming, Stream Processing. War die flach? Die war schon
ist
richtig flach.
Ist das der eigentliche Grund, warum du im Stream Processing so gerne auch unterwegs bist?
Weil ich sehr nah am Rhein wohne. Ja, genau. Also irgendwie
ganze logistische Thema und Schifffahrt und Pakete, die gesendet werden über das Wasser und so.
Pakete, die übers Wasser. Okay, jetzt langsam wird's wirklich flach. Ich höre mal auf. Also, aber wir sprechen heute über Stream Processing und Stream Processing wird vielen Leuten wahrscheinlich schon geläufig sein. Entweder nutzen sie es oder sie haben es schon mal gehört. Auf jeden Fall Alternativen sind zum Beispiel sowas wie Batch Processing oder viele Leute nutzen auch irgendwie eine Art von Message Queuing, PubSub und ähnliches. Fällt alles so minimal in den Bereich. Die Leute, die sich wirklich jetzt sehr identifizieren mit Stream Processing oder Batch Processing oder PubSub oder Message Queuing, die werden sehr wahrscheinlich jetzt gerade mit Fackeln mich jagen, wenn ich sage, das fällt alles irgendwie in den Bereich. Aber dafür haben wir uns auch wieder einen Gast eingeladen und ich bin sehr glücklich, dass dieser Gast dieser Einladung gefolgt ist. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hi, grüß euch.
Stefan, mal ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer: Wer bist du eigentlich und warum kannst du auch über Streaming und Stream Processing reden? Also du bist Doktor der Naturwissenschaften, speziell in Informatik.
Endlich mal jemand, mit dem ich sinnvoll sprechen kann. Nicht mit einem Andi immer, sondern mal auf selber Ebene.
Stefan, für dich zum Kontext, hier ist der Running Gag, dass ich einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik habe, ich bin deklariert als Studienabbrecher, denn Wolfgangs Doktorvater sagte immer, alle Bachelorenden sind eigentlich nur Studienabbrecher. Aber nun gut, du bist Doktor der Naturwissenschaften im Bereich Informatik. Deine Doktorarbeit ging über Efficient Processing of Range Queries in Main Memory. Ist also, so viel ich weiß, im Bereich Datenbanken gewesen. Du bist beruflich seit mehreren Jahren im Data- bzw. im Data-Streaming-Bereich unterwegs. Du warst mal Data-Engineer bei der ING, einer Bank in Deutschland, so viel ich weiß. Danach hast du deine eigene Firma rund um Cloud-Native-Data-Pipelines gegründet und geleitet. Und inzwischen bist du Staff-Software-Engineer bei Confluent, da arbeiten unter anderem die Gründer bzw. die originalen Autoren von Kafka selbst, von der Kafka-Applikation. Und dort bist du Teil des Developer Tooling Experiences Team. Du stehst des Öfteren mal auf den Bühnen dieser Welt und sprichst auch über Kafka Workloads, gibst Crashkurse in Error Handling for Streaming Data Pipelines, habe ich gesehen, so zumindest auf der Berlin Buzzword. Und du hast sogar ein Buch über Kafka geschrieben, was sich nennt Streaming Data Pipelines with Kafka. Was habe ich vergessen?
Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung. Das Buch ist noch in Arbeit, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das ist, glaube ich, so die kleine Fußnote. Aber ansonsten, ja, danke dir.
Wie ist es bisher soweit, ein Buch zu schreiben? Ich habe auch mal ein Buch geschrieben. Das war, ich lasse dir mal die Antwort.
Die Antwort. Ich habe den Prozess schon mal durchgemacht vor einigen Jahren, ich glaube vor mehr als 10 Jahren, habe ich ein deutsches Buch über Rails geschrieben. Habe mir danach gesagt, dass ich das nie wieder machen werde. Und ja, hier bin ich und mache es doch noch einmal.
Ist es irgendwie ein Unterschied zwischen deutschem Verlag und englischem Verlag?
Also damals habe ich das Buch zusammen oder für den D-Punkt Verlag geschrieben, dem das veröffentlicht. Ich würde sagen, ist auch ein relativ moderner Verlag mit Fokus auf IT, auf Technologien. Würde jetzt nicht sagen, dass da ein großer Unterschied festzustellen ist. Amerikanische Verlage konzentrieren sich, glaube ich, noch stärker auf Sales, Marketing.
Ich merke schon, du bist genauso konsequent wie der Wolfgang. Wolfgangs Credo war, als er aus seiner akademischen Laufbahn, ich sag mal, in die freie Wirtschaft wechseln wollte: Okay, ich fange mich jetzt an zu bewerben und ich kann mir vorstellen, überall zu arbeiten, nur nicht in Deutschland, als Österreicher. Ja, sein erster Job war dann in Deutschland. Also,
ich habe mir aber vorgenommen, kein Buch mehr zu schreiben. Das habe ich bisher mal eingehalten. Aber
ja, wer weiß, schauen wir mal. Ja, Zukunft noch bringt für dich.
Eben. Was gibt es für ein ETA für dein Buch?
Das ist eine böse Frage. Das ist so, wie wenn man jemanden fragt, wann ist die Doktorarbeit fertig?
Ja, es gibt 10 Kapitel, 18 geschrieben. Also hoffentlich dauert es mehr als.
Aber die 80-20-Regel wird da jetzt nicht applied.
Das wird nicht zelebriert, nein.
Okay. Sonst hätte ich gesagt, dauert noch ein bisschen. Aber okay, lasst uns in das Thema einsteigen. Und zwar sprechen wir heute über Data Streaming und Stream Processing. Und die erste Frage, die ich mir immer stelle: Was ist das eigentlich? Stefan, kannst du mir mal Data Streaming und Stream Processing erklären, als wäre ich ein 5 Jahre alter Bub?
Mein Sohn ist 5 Jahre alt, meine Tochter 6.
Oh.
Und das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe es noch nicht versucht, ihn zu erklären.
Dann hast du ja jetzt zum ersten Mal die Chance. Ja.
Genau, der erste Versuch. Okay. Genau, also ich würde wahrscheinlich so rangehen und ihnen versuchen zu erklären, dass Computer, Software-Systeme sich miteinander austauschen müssen, so wie wir uns unterhalten, so wie wir unsere Erlebnisse, Ereignisse, die wir erlebt haben, uns erzählen, und würde ihnen wahrscheinlich erklären, dass das früher, vor eurer Zeit, sich Software-Systeme im Batch-Ansatz ausgetauscht haben. Das heißt, wenn wir die Software-Systeme, hätten wir uns vielleicht morgens einmal an den Frühstückstisch gesetzt und uns die Ereignisse vom Vortag erzählt. Und mit Data Streaming können wir das Ganze kontinuierlich machen, müssen nicht auf das nächste Frühstück warten, sondern können uns eigentlich den ganzen Tag über Dinge erzählen, uns austauschen, immer wenn etwas anliegt.
Als 5-jähriger Bub würde ich sagen, sitzen wir dann kontinuierlich am Frühstückstisch?
Warum? Weshalb? Ja.
Wie würdest du denn Data Streaming und Stream Processing für Softwareentwickler beschreiben und so, dass, ich sag mal, ein Mid-Level-Engineer gut versteht?
Wir sprechen hier im Podcast ja oft über die FOSDEM, die größte Open-Source-Konferenz in Europa. Vor 2 Jahren haben wir dort bei unserem Podcast-Community-Treffen eine sehr lustige Truppe an EntwicklerInnen getroffen. Alle von der Firma OnOffice. Die haben sich einfach einen VW-Bus geschnappt und sind eben mal gemeinsam zur FOSDEM gefahren. Das nenne ich eine coole Kultur im Team. Kultur, die bei OnOffice und den 60 EntwicklerInnen gelebt wird. Der Wissensaustausch wird über regelmäßige Tech-Talks sichergestellt und alle Team- und Tech-Leads sind erfahrene Software-EntwicklerInnen. Regelmäßige 101s gehören selbstverständlich auch dazu und sind ein Teil des erklärten Firmenziels zur Förderung von MitarbeiterInnen. OnOffice ist ein Marktführer für Immobilien-CRMs und verarbeitet täglich Petabyte von Daten von über 35.000 AnwenderInnen. Die Entwicklungsqualität der SaaS-Plattform wird unter anderem über in-house entwickelte Coding-Style, Architektur und Kompatibilitätschecks in den automatisierten CI/CD-Pipelines sichergestellt. Vielleicht ein Umfeld für dich? OnOffice sucht besonders Full-Stack-Web-EntwicklerInnen und Android-App-EntwicklerInnen. Alle Positionen findest du unter engineeringkiosk.dev/onoffice und in den Shownotes. Werbung Ende.
Ein Mid-Level-Engineer. So ein ganz schön großer Sprung von dem 5-jährigen Bub.
Naja, da ist gar nicht so viel Zeit dazwischen.
Achso, jetzt erhöhst du meine Erwartungen an meinen Sohn. Ja, um was geht's beim Data Streaming? Im Prinzip geht's darum, dass sich verschiedene Software, Dienste, Services miteinander austauschen können und kontinuierlich Daten streamen können. Üblicherweise haben wir da Systeme, die Daten schreiben, die werden üblicherweise Producer genannt, und Systeme, die Daten empfangen oder lesen, das sind Consumer. Und Data Streaming ermöglicht eben diesen kontinuierlichen Prozess des Datenaustauschs.
Jetzt sind wir ja alle irgendwie gewöhnt, mit Datenbanken zu arbeiten, ganz klassisch. Oder es hat mal auch diesen Hype um Message Queues irgendwie gegeben. Wie würdest du denn das abgrenzen? Weil ich kann ja auch gemeinsam von zwei Applikationen in eine Datenbank schreiben oder auch lesen, was ja üblicherweise auch so oft gemacht.
Ja, guter Punkt. Jetzt gehen wir, glaube ich, schon konkrete Technologien ein. Also wenn du gerade Message Queues genannt hast, Data Streaming erstmal so als abstraktes Konzept genannt eben. Aber wenn wir uns dann Technologien anschauen, mit denen Data Streaming implementiert wird, wie Kafka zum Beispiel, wenn wir uns Use Cases wie Stream Processing anschauen, wo also die Daten, die gestreamt werden, auch noch verarbeitet werden, dann geht es häufig um den Austausch von Daten mit einem großen Durchsatz, werden hohe Anforderungen bezüglich Performance, Skalierbarkeit an die Technologien gestellt. Und das sind dann Dinge, die so klassische Message-Queue-Systeme oder Datenbanken einfach nicht können, weil sie sich auf andere Use Cases konzentrieren. Ich will also nicht sagen, Message-Queue-Systeme, Datenbanken sind obsolet, fokussieren sich einfach auf andere Use Cases als zum Beispiel Kafka.
Was wäre denn jetzt der klassische Use Case, wo man eher dann ein Message Queue System ansetzen würde oder halt, ich sag mal, ein Stream Processing System?
Ich glaube, so ein klassischer Use Case für Message Queue Systeme sind vielleicht Background Jobs, die abgearbeitet werden müssen, wo man also so eine Aufgabe auf die, ich sag mal, Message Queue legt, die dann von einem Background Job abgeholt wird, die wirklich dann auch noch acknowledged werden muss, diese einzelne Aufgabe. Message Queue Systeme bieten Funktionen an, wie aufwendigeres Routing von Nachrichten, also wesentlich mehr, ich sag mal, Compute als ein System wie Kafka, das sich einfach nur um Storage und auch den Austausch von den Daten zwischen Producern und Consumer.
Was mir gerade noch einfällt und dann nochmal als Abgrenzung zu Batch Processing, weil du hattest das mit dem Frühstückstisch so gern erklärt, das super Analogie, finde ich mega. Die klassische morgendliche Management-KPI-E-Mail, die jeden Morgen um 6, 7 oder 8 kommt, wenn der Batch-Prozess mal wieder spät läuft. Das ist so der klassische Batch-Prozess, dass morgens irgendwie um 5 Uhr oder um 4 Uhr irgendwie ein Job losrennt, Daten cruncht und dann irgendwelche Zahlen und Graphen fürs Management rauspurzeln. Und wenn das Management dann morgens die E-Mail aufmacht, dass man direkt die Zahlen vom Vortag hat. Das ist so der klassische Batch-Prozess, Use Case, der mir zumindest fast in jeder Firma irgendwie unterkommt.
Ja, also ich glaube auch so klassische Reporting, Analysen, Accounting, wo man wirklich den Stichpunkt hat, an dem abgerechnet wird, sind wahrscheinlich eher klassische Batch-Use-Cases. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind Batch-Data-Streaming gar nicht so unterschiedlich, sondern schon stark miteinander verwandt. Das sind gar nicht so die Gegensätze, als die sie immer dargestellt werden.
Du sagtest ja gerade, okay, die sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Da kommt mir immer diese Analogie in den Sinn. Jedes Quadrat ist ein Rechteck, aber nicht jedes Rechteck ist ein Quadrat. Ich glaube, so ist es richtig rum, bin mir gerade nicht sicher. Kann man dann auch zum Beispiel Batch Processing mit Streaming machen oder Message Queuing mit Streaming, aber nicht Streaming mit Message Queuing zum Beispiel? Also kann man diese Systeme vielleicht auch so umdrehen, dass man sie nutzt für Zwecke, wo sie vielleicht gar nicht original gedacht waren?
Bestimmt, und das geht bestimmt auch immer bis zu einem bestimmten Punkt. Ab dem Punkt geht es da nicht weiter, aber bestimmt kann man die verschiedenen Technologien auch immer für fremde Use Cases einsetzen. Ich meine, am Ende des Tages kann man auch mit einem Batch-Connector vielleicht einmal in der Nacht jeden Tag Daten aus dem Quellsystem abholen und in einen Data-Stream legen, und die restliche Zeit passiert dann eben nichts. Genauso gut kann man wahrscheinlich die Frequenz von Batch-Workload erhöhen und nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht jede Stunde, jede halbe Stunde, jede Minute diesen Prozess durchlaufen, wodurch man dann das ein oder andere erreichen würde. Wir steigen jetzt von der 10.000 auf die 3-Fuß-Perspektive ab, aber auch Systeme wie Kafka, also da gibt es jetzt auch eine neue Entwicklung, neues Feature, was im Prinzip Kafka für so klassische Message Queue Use Cases öffnet, zum Beispiel das Acknowledgen von einzelnen Nachrichten ermöglicht. Wird Kafka automatisch dadurch zu der Message Queue? Ich glaube nicht, aber ja, deckt eben ein paar weitere Use Cases.
Aber dann bleiben wir doch mal auf der 10.000 Fuß Höhe. Was sind übrigens 10.000 Fuß, Andi, in Meter? Wir sind ein deutscher Podcast, beschweren sich ja immer, dass wir so viel Englisch reden. Aber wo sind die 10.000 Fuß in Meter? Okay, du kannst mal rechnen in der Zwischenzeit, dabei stelle ich meine Frage.
3 Kilometer, 3048, metrisches System, Entschuldigung.
Auf jeden Fall, kannst du mal erklären, was Kafka überhaupt ist? Du hast jetzt Kafka erwähnt, Producer, Consumer, und vielleicht auch, warum ist Kafka so groß geworden in dem Bereich und was macht Kafka einfach? Einfach mal so einen Rundumschlag für alle, die vielleicht auch Datenbanken kennen und mal Streaming gehört haben, aber was macht jetzt Kafka eigentlich wirklich aus und in welchem Bereich siedelt man dann Kafka auch an, in welchen Szenarien?
Ich glaube, mittlerweile versteht man Kafka als Data Streaming Plattform und das bringt einige verschiedene Komponenten dafür mit, aber lasst uns vielleicht erstmal einen Blick auf den Kern von Kafka werfen. Kafka ist ein Message Broker und implementiert im Prinzip ein verteiltes Log, ein Append-Only Log. Kafka ist ein verteiltes System. Es gibt zum einen Kafka als Server und es gibt Client-Anwendungen wie die Producer und Consumer. Und Producer können sich mit einem Kafka-Cluster verbinden, können Daten in dieses Log schreiben an das Ende vom Log. Und Consumer können sich genauso mit dem Kafka-Cluster verbinden und eben Daten von diesem Log lesen. Kafka selbst ist wahrscheinlich die beste Implementierung eines verteilten Logs und hat das Ganze bezüglich der Punkte Performance, Skalierbarkeit und auch Ausfallsicherheit oder Hochbarkeit optimiert.
Jetzt hast du schon Log erwähnt. Das ist nicht unbedingt zu verwechseln mit dem klassischen Logging, oder? Mit Log-File-Schreiben.
Es geht nicht um Application-Logging, um Log-Dateien zu füllen, sondern es geht darum, im Prinzip ein Append-Only-Log zu implementieren, ans Ende schreiben zu können und im Prinzip von jeder Position lesen.
Aber ein Szenario, wo ich Logs in Kafka schreibe,
ist durchaus einer der Use Cases, die von Kafka auch abgedeckt werden.
Aber das als Append-Only-Log, das ist eine Datenstruktur.
Das ist eine Datenstruktur, genau.
Und Datenstrukturen haben ja in der Regel immer, ich sag mal, Stärken und Schwächen. Welche Stärken und Schwächen würdest du beim Append-Only-Log, heißt die Datenstruktur? Oder heißt es einfach nur Liste oder was wie heißt die Datenstruktur unten drunter? Und wie würdest du sagen, okay, das sind die Stärken, das sind die Schwächen dieser Datenstruktur?
Genau, also lass uns mal schnell einen Blick auf Stärken und Schwächen werfen. Wir können sehr schnell schreiben, weil wir einfach nur an das Ende des Logs schreiben können. Das heißt, wir müssen jetzt nicht die Position suchen, wo wir die neuen Daten einfügen müssen. Wir können sehr schnell lesen mit Sequential I/O auch, was uns eine sehr gute Performance liefert. Wir können nicht gut Punktabfragen machen. Das heißt, wir können nicht sagen, hey, such mir mal in dem Log das Record, das die und die Eigenschaften hat, weil wir dazu eben das komplette Log durchsuchen müssten. Also es müssten ansonsten wahrscheinlich zusätzliche Indexstrukturen einfach betreiben, um da effizient dieses Log durchsuchen zu können.
Also das ist der große Unterschied eigentlich zu Datenbanken, oder? Dass der Anwendungsfall ein anderer ist oder der Fokus eigentlich ein anderer ist. Weil Daten werden ja in beiden in irgendeiner Form gespeichert und auch weiter vermittelt.
Genau, also auch die meisten Datenbanken intern irgendwo maintainen einen Write-Ahead-Log. Aber ja, dahingehend sind die Use Cases ein bisschen anders, dass Datenbanken natürlich umfangreiche Abfragemöglichkeiten anbieten und bei einem Log wie Kafka das Ganze beschränkt ist. Also da kann ich entweder von einem bestimmten Punkt anfangen im Log zu lesen, vielleicht vom Anfang irgendwo in der Mitte oder am Ende, aber kann jetzt nicht das ganze Log mit einer Operation, mit einer Suchanfrage durchsuchen, abfragen, analysieren.
Maintain Kafka selbst eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Indexstruktur, wo man dann noch andere Abfragen machen kann in Bezug auf, jetzt Zeit, gib mir alle neuen Einträge seit letzter Woche oder ähnliches? Oder kann ich wirklich nur sagen, okay, erst alle Einträge ab Eintrag 75?
Zum einen können wir alle Einträge ab Eintrag 75 lesen. Kafka maintaint da Offsets, sodass jeder Record in dem Log eben oder in jeder Log-Partition ein eigenes Offset hat. Wir können aber auch ab einem bestimmten Timestamp lesen. Und dafür hat Kafka so Mini-Indexstrukturen, sage ich mal, sehr leichte Indexstrukturen.
Heißt es aber, ich kann den letzten Wert schnell finden von dem Eintrag oder muss ich dann alles durchgehen, um den letzten aktuellen Wert auch zu bekommen?
Für einen bestimmten Key kann ich jetzt nicht schnell den letzten Eintrag suchen, sondern nur für ein bestimmtes Offset.
Du hattest schon gesagt, das ist ein verteiltes Log und jetzt reden wir gerade von, ich sag mal, ja, einer Liste. Wie setzt Kafka die Verteilung eines Logs denn um?
Als ein Entwickler arbeiten wir mit Topex in Kafka. Das ist eher ein virtuelles Konzept. Also vielleicht können wir uns das so vorstellen wie eine Datenbanktabelle. In einem Topic legen wir vielleicht Bestellungen ab, in einem anderen User-Daten, in einem dritten vielleicht Inventarbestände etc. Also eher virtuell logisch zusammenhängende Daten. Diese Topics sind auf der physischen Ebene, können die aus ein oder mehreren Partitionen bestehen, aus Gründen der Skalierbarkeit, sodass wir eben mit mehreren auch Anwendungsinstanzen in die verschiedenen Partitionen eines Topics schreiben können oder mehrere Partitionen gleichzeitig konsumieren, lesen können. Und diese Partitionen können auf verschiedenen Nodes des Kafka-Clusters, verwendlicherweise den Broker für einen Node im Kafka-Cluster.
Okay, also ein Broker ist wirklich eine Compute-Node, eine virtuelle Maschine.
Genau.
Die Broker selbst kommunizieren miteinander. Das bedeutet, ein Broker hat n Topics und ein Topic hat 1 bis n Partitions.
Genau, also ein Topic besteht aus 1 bis n Partitionen. Die können auf unterschiedlichen Brokern abgelegt sein. Aus Gründen der Skalierbarkeit wird das gemacht. Darüber hinaus repliziert Kafka oder kann Kafka diese Partition auch replizieren, sodass zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, dass wir einen Replikationsfaktor von 3 einsetzen, Kafka 3 Kopien von jeder Partition in dem Cluster maintaint, sinnvollerweise auf unterschiedlichen Brokern. Und ein Broker übernimmt die Rolle eines sogenannten Leaders für jede Partition in dem Cluster. Das heißt, es ist auch standardmäßig der Broker, mit dem Producer und Consumer sprechen. Und die weiteren Replikate der Partition werden dann eben auf anderen Brokern abgelegt und die übernehmen die Rolle eines Followers.
Das bedeutet dann aber jetzt auch, dass man keine Reihenfolge der Datensätze innerhalb eines Topics haben kann, richtig? Denn die sind ja über mehrere Compute-Nodes verteilt.
Genau, also nicht innerhalb von eines Topics, aber innerhalb einer Partition wird schon die Reihenfolge, in der die Daten geschrieben werden, garantiert.
Jetzt hast du erwähnt, dass da Einträge geschrieben werden und so weiter. Jetzt in einer klassischen Datenbank habe ich da ein Insert-Statement, ich habe ein Schema, ich trage da die strukturierten Daten ein. Wie sieht denn ein Datensatz in Kafka aus? Habe ich da ein Schema? Habe ich da eine Insert-Query? Also wie funktionieren die Entries an sich?
Genau, also die Partition selbst, die enthalten dann Records. Das sind die eigentlichen Daten und jeder Record besteht aus einem Key, aus einem Value. Das sind so die zwei, ich sag mal, Hauptfelder eines Records, mit denen man dann auch, mit der Anwendung interagiert. Das sind in beiden Fällen Byte-Arrays. Das heißt, Kafka selbst beschäftigt sich nicht wirklich damit, welche Daten stecken da eigentlich drin. Möchte sich, glaube ich, auch nicht damit beschäftigen, aus Performance-Gründen, sondern behandelt die einfach als Byte-Arrays und überträgt im Prinzip oder delegiert die Aufgabe der Handhabung der Daten, Schemata, an die Client-Anwendung, an die Producer und Consumer. Und neben den Keys und Values gibt es noch ein paar weitere Felder, wie ein Offset, so ein fortlaufende Nummer des Records in jeder Partition. Es gibt einen Timestamp für jeden Record. Der kann vom Producer gesetzt werden, wird üblicherweise vom Broker gefüllt, mit dem Zeitpunkt, zu dem der Record bei dem Broker angekommen ist. Und dann gibt es noch so ein paar, ich sag mal, Meta-Felder wie Header. Das sind wie so Art ja, Metadaten, die noch dem Record hin.
Die braucht immer einen Key. Also kann es nicht einfach Daten so log-mäßig senden, sondern ich brauche immer einen Key.
Man braucht nicht immer einen Key. Man kann im Prinzip auch ein Null-Value als Key verwenden. Wichtig an der Stelle zu sagen ist, dass wenn der Producer Daten an Kafka schickt, dass auf Basis des Keys standardmäßig entschieden wird, in welche der Partitionen des Topics der Record eingefügt wird, sodass wenn man zum Beispiel Daten aus einer Datenbank extrahiert, Kafka schreibt, dass man vielleicht in Datenbank Primärschlüssel als Key verwendet, sodass eben Einträge für die gleiche Datenbankzeile immer in der gleichen Partition. Kann das auch weglassen, dann würde nach einem, ich sag mal, Round-Robin-Prinzip Daten auf die Partition verteilt. Standardmäßig kann man natürlich auch.
Das bedeutet, der klassische Anwendungsfall für den Key wäre eigentlich so eine Art Sharding.
Genau, also es kommt darauf an, was für Daten wir hier haben. Wenn wir jetzt, wie gesagt, aus der Datenbank vielleicht Daten extrahieren, dann würde man da wahrscheinlich den Primärschlüssel des Datensatzes dann als Key verwenden.
Und weil wir jetzt gesagt haben, dass Kafka sich selbst gar nicht anschaut, welche Daten da im Kafka-System liegen in diesem Append-Log, bedeutet das auch, wir können jetzt nicht, ich sag mal, mit unserem klassischen SQL-Wissen da agieren. Wir können jetzt kein Where-Statement oder ein Group-By machen oder ähnliches, sondern wir müssen halt wirklich ja diese Datensätze lesen und dann, je nachdem, was da drin ist, entserialisieren, ob es jetzt JSON ist, Protobuf, Avro, XML, ja, oder es ist ja egal was, oder von mir aus auch einfach nur eine Zahl. Aber dann muss die Applikation, also in diesem Fall der Consumer, selbst entscheiden, was damit zu tun ist, richtig?
Genau, also wir hatten ja gesagt, Kafka möchte das Distributed Log so performant wie möglich implementieren. Und wenn Kafka jetzt noch Abfragemöglichkeiten anbieten würde, wenn Kafka die Daten interpretieren würde, wäre das wahrscheinlich nicht mehr so ganz performant. Und deshalb wird eben die Handhabung der Daten an die Client-Anwendung delegiert. Irgendwie müssen sich natürlich diese Consumer und Producer dann auch einig werden, und das kann man mit Hilfe von Schemas und Datenformaten wie Avro oder Buff handhaben.
Jetzt gibt's aber schon natürlich Joins in Kafka, aber es soll ja keine Datenbank sein. Warum gibt's dann Joins? Und sind das überhaupt die klassischen Joins, die man aus Datenbanken kennt?
Gute Frage. Also in Kafka selbst gibt's keine Joins, aber in Stream Processing, das sind dann Frameworks wie Kafka Streams, was von dem Open Source Projekt Kafka mitgebracht wird. Oder es gibt auch noch ein paar andere Technologien wie Apache Flink, und die implementieren dann Joins. Und natürlich muss man auch bei der Echtzeitverarbeitung von Daten, beim Data Streaming, immer mal wieder verschiedene Datensätze, Datenmengen zusammenführen, wie vielleicht die Echtzeitverarbeitung von Bestellungen mit aktuellen Informationen über den Kunden anreichern, und dafür braucht es dann Joins.
Nur zur Einordnung. Also du hast das Streaming-System selbst, Kafka, und dann hast du Kafka Streams, und Kafka Streams ist ja eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nur eine Art spezieller Consumer. Also das bedeutet eine Applikation, ein Prozess, was dann die Daten aus einer Partition beziehungsweise aus einem Topic liest und dann da etwas macht. Aber prinzipiell kann ich dafür Kafka Streams nutzen, ich kann dafür Flink, Spark und wie sie alle heißen nutzen, wenn ich einfach mal nach Streaming Consumer google, oder ich glaube, es gibt sogar Apache Camel und allem drum und dran. Aber ich kann auch einfach nur in JavaScript selbst etwas schreiben, was sich nach Kafka connectet und dann die Daten aus einem Topic liest, richtig?
Genau, es gibt so die, ich sag mal, Low-Level Consumer-Producer-Schicht. Dafür gibt es Clients in den verschiedenen Sprachen. Kafka-Projekt selbst maintaint für Java die Clients. Aber es gibt eine sehr große Community für die Clients, sodass man einfach die Sprache der Wahl nehmen kann und dann natürlich Low-Level-Consumer-Producer-Anwendungen implementieren kann. Und dann gibt es Technologien wie Kafka Streams oder Apache Flink, die eine Ebene über diesen Consumern und Producern sitzen. Unter anderem Dinge wie eine DSL anbieten, um Stream-Processing-Anwendungen zu bauen. Die benutzen unten drunter die einfachen Consumer Producer, aber bieten on top noch mehr an. Und wenn wir über Stream Processing sprechen, dann müssen wir auch darauf zu sprechen kommen, dass es zum einen Stateless Stream Processing gibt und Stateful Stream Processing. Stateless ist noch in Anführungszeichen simpel. Also da geht es um die einfache Transformation von Events, um das Filtern von Events. Also wenn man vielleicht nicht alle Records von dem Quelltopic in das Zieltopic schreiben möchte. Aber es gibt eben auch wesentlich komplexere Operationen im Bereich Stateful Stream Processing, wie das Joinen von Topics oder Aggregation. Und spätestens da lohnt es sich, eben auf Technologien wie Kafka Streams oder Apache Flink zu setzen, um dieses Handhaben von State und auch Konzepte wie Windows oder Windowing nicht selbst
hinzunehmen. Das heißt, da sitzt eigentlich irgendwo in einer Ecke ein Worker zum Beispiel, der mit irgendeiner Programmiersprache oder mit irgendeinem Toolset oder Library oder Streams, eben zum Beispiel Kafka Streams, die Daten in irgendeiner Form transformiert, ändert, filtert, was auch immer damit macht, und dann wieder zurückschreibt in ein anderes Topic. Also es wird immer nur gelesen, dann nochmal üblicherweise zurückgeschrieben.
Genau, das ist im Prinzip der Ansatz von Kafka Streams, dass es mit Kafka Topics zusammenarbeitet. Bei anderen Technologien wie Apache Flink gibt es auch andere Quell- und Zielsysteme, die dann
das werden. Also das ist wirklich ein übliches Pattern in der Streaming-Welt, dass man Daten konsumiert, prozessiert und wieder zurück ins Streaming-System schreibt.
Genau, weil sie auch an späterer Stelle zum Beispiel noch in Drittsysteme geschrieben werden können. Und ich glaube, da haben wir gleich auch den Rundumschlag über das Ökosystem von Kafka gemacht und über die Data-Streaming-Plattform Kafka. Also es gibt Kafka selbst als, ich sag mal, Storage Es gibt Kafka Streams als Stream Processing Technologie und es gibt auch Kafka Connect noch als Konnektoren Technologie, das im Prinzip eine Reihe an Konnektoren, an Source und Sync Konnektoren bereitstellt, die auch intern auf die Consumer Producer API aufsetzen und die eben wiederverwendbare Konnektoren für verschiedenste Datenbanksysteme, Data Warehouse Systeme, APIs, Object Stores etc. anbieten, die ermöglichen, also Source Konnektoren ermöglichen eben Daten aus diesen externen Systemen wie der Datenbank zu lesen, in Richtung Kafka zu schreiben und Sync-Konnektoren ermöglichen es, Daten aus einem Kafka-Topic zu lesen und zum Beispiel in Elasticsearch zu schreiben oder zu einem Cloud Data Warehouse zu übertragen.
Und diese Kafka-Konnektoren oder Kafka-Connect-Konnektoren, heißen die Kafka-Connect-Konnektoren?
Kafka-Connect heißt, ja. Habe ich Kafka-Konnektoren gesagt?
Nee. Okay. Ich suche jetzt gerade den Begriff für einen einzelnen Connector, der jetzt von MySQL nach Kafka schreibt. Würde ich das dann Kafka-Connect-Konnektor sagen?
Aber, wahrscheinlich, wenn du die deutsche Genauigkeit bevorzugst, solltest du Kafka-Connect-Konnektor sagen.
Okay, aber prinzipiell mit Kafka-Streams und Kafka Connect, die bieten mir eigentlich, ich nenne es mal ganz klassisch im Programmierspektrum, ein Framework an mit Funktionen, Methoden, Klassen und allem drum und dran, die mir die Arbeit, diese klassische Arbeit Source und Sync von einem Drittsystem in Kafka, von Kafka in ein Drittsystem einfach, ich sag mal, erleichtern. Ich kann das aber auch alles selbst schreiben, wenn ich eine technische Herausforderung möchte, aber muss ich nicht.
Genau, man will damit einfach vermeiden, dass es hunderte individuelle Anwendungen gibt, die Daten aus einer PostgreSQL-Datenbank extrahieren und in Richtung Kafka schreiben. Deshalb gibt es die Konnektoren, die das Ganze eben wiederverwendbar machen und ermöglichen, dass es eine sehr gute Standardimplementierung dafür gibt und natürlich auch Entwicklern einfach eine sehr große Menge an Zeit ersparen, da man die verwenden kann, um möglichst schnell diese Integration aufzusetzen.
Das heißt, ihr könnt aber auch ganz klassische Synchronisationsmechanismen von Datenbanken eigentlich mit Kafka und Kafka Streams zum Beispiel abbilden oder vielleicht sogar ohne Streams, indem ich einfach zwei Datenbanken verbinde, unterschiedlicher Herstellerart zum Beispiel, weil sonst könnt ihr die interne Synchronisation verwenden, um zwei Datenbanken in zwei unterschiedlichen Welten, vielleicht sogar eben Data Warehouse oder klassische OLTB Datenbank in Sync zu halten, zumindest in eine Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch so einer der Haupt-Use-Cases für Data Streaming, Datenintegration. Oftmals unterschätzt, aber man sieht es überall und Kafka und die anderen Komponenten aus dem Ökosystem eignen.
Aber wie funktioniert es dann in der Praxis? Also wie bekomme ich die Datenbanken aus einer Postgres, aus einer MySQL-Datenbank wirklich heraus? Mache ich dann da ständig Select-Anfragen und also wie funktioniert das?
Ja, also früher hat man meistens einfach einen Dump gezogen von der Datenbank und den vielleicht etwas modifiziert und dann in das andere Datenbanksystem eingespielt und währenddessen ging gar nichts und hoffentlich ging auch gar nichts schief während dieses Prozesses. In der Data-Streaming-Welt gibt es ein Konzept, das nennt sich Change Data Capture oder oftmals auch einfach nur CDC oder CDC genannt. Mit Change Data Capture können Änderungsevents, also Inserts, Updates, Deletes aus einem Datenbanksystem wie MySQL, Postgres oder die meisten anderen Datenbanksystemen extrahiert werden, in ein Kafka-Topic geschrieben werden. Da gibt es eine Reihe an fertigen Konnektoren dafür und dann eben über einen Sync-Connector in das andere Daten, in das Ziel-Datenbanksystem oder Data Warehouse.
Und wie funktioniert das in der Praxis? Also wie bekomme ich aus der Datenbank diesen Event-Stream raus?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, CDC zu implementieren. Zum einen ganz klassisch über Queries, was nicht so ganz effizient ist. Also da könnte man einfach wiederkehrend die Datenbank pollen. Müsste man auf Felder wie ein Update-Timestamp setzen, um Änderungen mitzubekommen. Kann man üblicherweise auch nur Insert- und Update-Statements extrahieren, weil gelöschte Daten einfach verschwinden. Müsste man also Soft-Deletes einsetzen, um auch gelöschte Zeilen extrahieren zu können. Aber in der Data-Stream-Community ist Log-basiertes, da haben wir schon das nächste Mal ein Log.
Es sind einfach zu viele Logs überall, ja.
Log-basiertes CDC, sehr verbreitet.
Also da sprechen wir jetzt von dem Datenbank-Log.
Von dem Replikations-Log der Datenbank, genau. Über das man dann auch die verschiedenen Events auf Row-Ebene, also Inserts, Updates, Deletes extrahieren kann und das Ganze auch möglichst performant durchführen kann, weil man eben nicht durch die verschiedenen Schichten der Datenbank laufen muss, keine Queries ausführen muss, sondern direkt von einem Log, also was vergleichbar ist mit dem Lesen von einer Datei, eben die Daten extrahiert.
Und die bekommen da dann auch wirklich alle Update-Statements mit. Also wenn sich der gleiche Datensatz geändert hat, 5-mal durch 5 Update-Queries, dann bekommen wir wirklich alle 5 Updates mit.
Genau, also weiterer Nachteil von query-basierter CDC-Implementierung ist natürlich, dass wenn sich einzelne Datensätze mehrfach ändern, zwischen den Polling-Intervallen oder Zugriffen auf die Datenbank bekommt man das natürlich nicht mehr.
Das bedeutet, wenn ich jetzt die klassische Migration, die gerade in den Enterprises so abgeht, man möchte von Oracle weg und hin zu Postgre, dann, und man möchte kein Wartungsfenster schalten auf seiner Webseite. Ja, ich möchte nochmal kurz die Lanze für das Wartungsfenster brechen. Jeder, der irgendwie Betrieb oder Migration macht, der wünscht sich ein Wartungsfenster. Das kann man damit eigentlich ja vermeiden.
Genau, also man kann die Migration nicht als Big Bang Migration, ich glaube, der Begriff wird damit schon verwendet, durchführen, dann irgendwie nachts zwischen 3 und 6 Uhr die Anwendung sperren, sondern kann die Migration als kontinuierlichen Prozess aufsetzen, mittels CDC oder logbasiertem CDC die Daten aus dem Alt in das neue System übertragen und irgendwann das Alt-System und auch die Data-Pipeline, die diese Systeme verbindet, abschalten.
Lass uns mal zu den Herausforderungen bei der Anwendung von Kafka Streams und Kafka Connect und Kafka selbst sprechen, weil wenn ich dir jetzt zuhöre, dann kommen mir jetzt ad hoc so 2 Probleme in den Sinn. Die eine Thematik ist, du hattest gerade gesagt, Topics kann man ähnlich wie Datenbanktabellen nutzen. In dem einen hat man die Bestellungen, in dem zweiten die Userdaten. Und jetzt gerade hatten wir Black Friday und Cyber Monday und da gehen halt ziemlich viele Bestellungen. Und wenn ich jetzt eine Applikation habe, die zu jeder Bestellung die Adresse oder die E-Mail-Adresse des Users haben möchte, um die Bestellbestätigung rauszuschicken, dann muss ich ja 2 Topics miteinander joinen. Da hattest du gesagt, okay, Kafka Streams, die geben dir da ein Framework für oder eine DSL. Doch, da fliegen ja ziemlich viele Daten durch. Und Kafka Streams ist jetzt vielleicht eine Applikation, das bedeutet RAM-technisch muss ich da relativ viele Daten vorhalten, oder? Also relativ, ich glaube, da kommt man relativ schnell in die Gigabyte-Segmente. Oder wie funktioniert das, wenn ich 1, 2 mehrere Datenbanktabellen aka Topics joinen möchte, wo mal richtig Dampf drauf ist, wo mal richtig, weiß ich nicht, 200 Kilobyte pro Datensatz drin sind?
Ich habe gestern erst einen Tweet gesehen von Shopify, die da aktuelle Daten präsentiert haben zur Plug Week und auch erwähnt haben, dass sie auf Kafka setzen. Aber an sich wird das Ganze natürlich umso komplizierter, umso mehr Daten wir da verarbeiten und umso größer der State wird. Vielleicht an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass wir jetzt, wenn wir jetzt die Bestellungen in Echtzeit verarbeiten und mit Kundendaten anreichern wollen, dass wir nur den State für die Kundendaten vorbehalten würden, aber die Bestellung eben nicht im State ablegen würden, also in Echtzeit dann verarbeiten würden.
Wenn du sagst, man hält die User-Daten im State, bedeutet das, ich habe mal technisch gesprochen eine Hashmap und da habe ich dann alle User-Daten?
Ganz einfach, Key-Value-Store, so RocksDB ja. Ist da sehr verbreitet, ja.
Also ihr verwendet da dann eigentlich wirklich eine Datenbank, weil ihr wirklich Lookups machen muss. Also wenn meine Bestellungen reinkommen und ich muss die Kundendaten, ein Lookup auf die Kundendaten machen, auf die E-Mail-Adresse, die Andi gerne hätte, dann brauche ich eigentlich eine gewisse Indexstruktur oder eine Map oder irgendwie eine Möglichkeit, die zu empfangen und muss mir da wieder eigentlich eine Indexstruktur aufbauen im Hintergrund. Mhm.
Also eigentlich fahre ich diesen Prozessor hoch, lese mir alle User-Daten, also ich lese mir alle Daten aus dem User-Topic, speichere die in eine RocksDB, LevelDB, was weiß ich nicht und nebenbei habe ich einen zweiten Thread laufen, fange an, die Bestellung zu lesen, nehme mir die erste Bestellung, gib mir den User, schick die E-Mail raus, nehme mir die zweite Bestellung, hol mir den User oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, also da verstehen wir das User-Topic als Changelog-Stream oder Topic und befüllen mit den Records oder konsumieren im Prinzip dieses User-Topic kontinuierlich und befüllen mit den Records, die dann auch in Echtzeit bei der Applikation einlaufen können, diesen internen State, aktualisieren den, fügen neue User hinzu, aktualisieren User, löschen vielleicht auch User, wenn sie entfernt werden und aktualisieren dadurch halt fortlaufend diese Datenbank, die dann mit Lookups abgefragt wird von der Stream Processing-Anwendung und die Daten aus der Datenbank werden dann für die Anreicherung des Streams der Bestellung verwendet.
Okay, speichertechnisch bedeutet das dann eigentlich gar nicht so viel
Speicher wird benötigt, da wir ja den State haben. Wenn wir eine RocksDB oder LevelDB nehmen, ist das ja eigentlich, ja, es hört sich jetzt total brutal an. Es ist keine SQLite, aber ich sag mal, eine Datei auf der lokalen Festplatte eigentlich, wo dann dieser Stream-Prozessor immer konstant zugreift. Und speichertechnisch wäre dann eigentlich nur, okay, auf der einen Seite die Abfrage und auf der anderen Seite immer diese paar Records, die ich aus den Bestellungen lese, oder?
Genau, also du brauchst dann schon mehr Speicher natürlich, umso mehr User-Daten in dem Fall es gibt, umso mehr Daten im State liegen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, weil man kann es irgendwie lösen, weil man einfach mehr Speicher kauft. Größere Herausforderungen gibt es dann, wenn die Anwendung vielleicht neu gestartet werden muss und dieser State wieder neu hergestellt werden. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze von den verschiedenen Technologien, wie K-Streams oder Apache Flink, die da unterschiedlich mit umgehen können.
Du hattest gerade Sliding Window erwähnt. Was ist das? Beziehungsweise kannst du das mal darauf tiefer eingehen?
Genau, also wir hatten jetzt den Use Case kurz besprochen, wo wir einen, ich sag mal, Stream an Daten mit einer, ich würde es mal Table nennen, also dieses Konzept oder dieser Name wird da auch verwendet. Table wären dann die User-Daten, die aus dem Changelog-Topic kommen, joinen wollen. Natürlich können wir auch Streams mit Streams joinen. Und bei diesem und auf einigen anderen Use Cases macht es eben Sinn, Windows einzusetzen, dass wir sagen können, dass wir die Records aus dem Topic A, die in ein bestimmtes Zeitfenster fallen, mit den Records aus Topic B, die in das gleiche Zeitfenster fallen, miteinander joinen wollen. Und da gibt es eben auch verschiedene Fenstertypen. Also ein Tumbling Window gibt es, was nicht überlappend ist. Es gibt überlappende Windows, es gibt Session Windows, ganz unterschiedliche Arten.
Jetzt setzt man das ja bei ganz großen Datenmengen natürlich ein, dass ihr da auch Windows habt, dass ihr damit besser umgehen kann, besser hantieren kann. Ist Kafka auch geeignet, dass ihr das wirklich als klassische Datenbank verwende, wo ich einfach alles hineinspeichere und nie mehr was rauslösche und immer auf allen Daten operiere?
Jetzt müssen wir erstmal eine klassische Datenbank definieren, glaube ich.
Das ist so der klassische Blickwinkel eines Doktors, ja, so nach dem Motto, was ist eigentlich eine Datenbank? Aber das war jetzt auch eine ketzerische Frage, weil ich glaube, diese Frage, ist Kafka eine Datenbank, die wird immer nur so durchs Internet getrieben, habe ich das Gefühl.
Genau, also die wurde vielleicht etwas zu oft schon durch das Internet getrieben und das war nicht gerade vorteilhaft, um Entwicklern das Thema Kafka zugänglicher zu machen. Ist Kafka geeignet, um Daten ja für immer zu speichern?
Oder für lange Zeit zumindest.
Also an der Stelle nochmal zu erwähnen, dass standardmäßig Kafka in der Default-Konfiguration Records 7 Tage nach dem Timestamp löscht. Das kann man auch ändern. Würde schon sagen, dass Kafka an sich darauf ausgelegt ist, Daten dauerhaft zu speichern. Natürlich braucht man dafür Disk. Da gibt's Features wie Tiered Storage, die man verwenden kann, um, ich sag mal, ältere Daten aus dem Log auszulagern, von Disk auf Object Storage. Und es gibt auch neuere Projekte, die Kafka oder das Kafka-Protokoll komplett auf Basis von Object Storage, was wesentlich günstiger ist als Disk oder Block Storage, implementieren.
Weil wenn ihr jetzt zurückkommt zum Andi seinem Beispiel, wenn ihr da die Kundendaten vorhalten will, dann will ihr wahrscheinlich alle Kundendaten immer bereit haben und es muss ja dann fast dauerhaft eigentlich speichern.
Genau, in dem Fall empfiehlt es sich nicht, die Daten 7 Tage vorrätig zu halten und danach automatisch zu löschen, sondern man sollte sie natürlich eigentlich für immer in einem Kafka-Topic bereithalten.
Aber stellen dann die Stream-Prozessoren auch Methoden bereit, um Daten wieder irgendwie zu holen bei einer Datenbank, wenn ich aus irgendeinem Grund die Daten verloren habe oder, keine Ahnung, compacted habe, was auch immer, oder paar gelöscht habe? Kann ich dann einfach wieder die Daten einfach rausholen aus einer Datenbank?
Oh. Genau, also jetzt automatisierte Ansätze dafür sind mir nicht bekannt. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee wäre, das automatisiert handzuhaben. Aber es gibt Möglichkeiten, Backfilling vorzunehmen und auch einen Source Connector zurückzusetzen, sodass einmal noch die gesamte Datenbank extrahiert wird und in dieses Kafka-Topic gelegt.
Weil ich brauche ja auch bei CDC am Anfang mal irgendwie die Daten. Ich muss ja irgendwo anfangen, oder? Also irgendeinen Import muss es ja geben.
Also man kann das auch natürlich handhaben, wie man möchte. It depends. Aber das große CDC-Tool der Kafka-Community, Debezium, führt da am Anfang beim Start des Connectors erstmal einen Snapshot durch von der Quelldatenbank, lädt praktisch den Ist-Stand der Datenbank einmal in das Kafka-Topic. Nach Extraktion dieses Snapshots werden über das Replikationslog die Änderungsevents extrahiert und in das Kafka-Topic geschrieben. An der Stelle auch wichtig, weil die meisten Datenbanksysteme das Replikationslog auch nicht oder auch nach einer bestimmten Zeit aufräumen. Das heißt, da gibt es auch eine bestimmte Retention-Zeit, nach der dann Einträge aus dem Replikationslog wieder
gelöscht werden.
Wenn wir von Replikationslog sprechen im Bereich Change Data Capture und Wolfgang hatte das Wort Compaction gerade schon erwähnt und vorhin hattest du auch erwähnt, dass ein Kafka-Record oder ein Record, der in Kafka geschrieben wird, aus einem Key und einem Value besteht und dass das nur Byte-Streams sind. Kannst du mal ganz kurz erklären, was Compaction in diesem Kontext jetzt ist, was das heißt? Weil Retention, dass Daten automatisch rausgelöscht werden, nach einem Zeittrigger habe ich jetzt rausgehört.
Genau, so standardmäßig nach 7 Tagen, das ist der Zeittrigger. Man kann alternativ auch Daten ab einer bestimmten Größe löschen. Und darüber hinaus gibt es noch ein Feature, das nennt sich Compaction, über das ja Daten zusammengefasst werden können, sodass immer nur der aktuellste Record für einen bestimmten Key gespeichert wird in der Partition. Es gibt auch das Konzept eines Tombstone Records, bei dem der Value auf Null gesetzt ist, was ein Delete oder als Delete verstanden wird, interpretiert wird und was dann ein Löschen von dem Key aus der Partition resultiert.
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage zu der ganzen Sicherheitsthematik und kann man es jetzt als Datenbank verwenden oder nicht? So allgemein gesprochen ist es aber ein sicheres System. Also ich kann dem schon Daten anvertrauen und damit rechnen durch die Verteilung und so weiter, dass meine Daten nicht verloren gehen, wenn ich ein richtiges Setup mache. Weil es geht ja auch darum, keine Ahnung, wenn ich da sehr wichtige, ganz klassische Logdateien schreibe aus irgendeiner Applikation, die schreibt hinten Logs und braucht die aus irgendeinem Grund, also sind Verrechnungsdaten oder sonstige Dinge, dann will ich ja, dass diese Daten auch wirklich irgendwo wieder ankommen. Also kann man das ganze System sicher bauen oder kann ich dem nicht so richtig vertrauen und es geht nur darum, irgendwie Daten zu verarbeiten, die nicht so wichtig sind?
Grundsätzlich bietet Kafka die Möglichkeit an, Daten zu replizieren, sodass eben eine oder mehrere Kopien einer Partition auf unterschiedlichen Brokern oder Nodes des Kafka-Clusters gespeichert werden, wodurch ein Ausfall eines einzelnen Brokers erstmal nicht zum temporären Datenverlust führt, sondern die Daten dann über einen anderen Broker, der eine Kopie von der Partition speichert, ausgeliefert werden können. Und ich würde da jetzt vor allem einen Blick auf den Producer werfen. Producer kann im Prinzip einstellen, wie viele Broker, die eine Kopie der Daten, die der Producer geschrieben hat, acknowledged, abgespeichert haben müssen, bevor dieser Produce Request als erfolgreich gewertet wird. Und da empfiehlt es sich, wenn man auf eine sichere Verwahrung der Daten aus ist, dass man sicherstellt, dass erstmal in Kafka nennen wir das Min, InSync, Replicas, dass also eine bestimmte Anzahl an Brokern die Kopien der Daten abgespeichert haben.
Jetzt hast du Acknowledgement erwähnt. Was bedeutet es dann wirklich? Also habe ich da diese Sicherheit von einer klassischen Transaktion? Es wurde acknowledged und kann mir sicher sein, dass es irgendwie sinnvoll gespeichert wurde. Also wenn da jetzt in dem Moment der Strom weg ist und dann alles zusammenbricht, wenn ich keine USV habe, ist dann mein Datensatz trotzdem sicher gespeichert? Also was bedeutet das Acknowledgement für mich als Producer?
Also es ist jetzt keine Datenbank-Transaktion in dem Sinne. Kafka implementiert auch noch ein Konzept von Transaktionen, über das man praktisch mehrere Records auf mehrere Partitionen oder mehrere Partition im Rahmen einer atomaren Operation schreiben kann. Aber ja, wenn diese Broker das acknowledged haben, dann speichern die das sicher. Klar, Strom kann weg sein, aber wenn die wiederkommen, dann sind die Daten noch.
Laut meiner Recherche wurde Kafka damals für On-Premise-Infrastrukturen gebaut und Kafka hat sogar ein Setting zu sagen, dass ein Broker in welchem Rack er gerackt ist. Wenn wir mal an Datacenter und Serverschränke denken, dann kannst du sagen, okay, Broker 1 ist in Rack 1, Broker 2 in Rack 2, Broker 3 in Rack 3 und hoffentlich haben deine Serverschränke unterschiedliche Stromversorgung, falls sie mal ausfällt, ja, oder Switches und Co. Da geht's natürlich genau in die Richtung, Wolfgang, in die du erwähnt hast und ich glaube, in der Cloud macht man das dann über Availability Zones, wo man sagt, man Availability Zone ist dann jetzt in dem Fall ein Rack. Ja. Das bedeutet, in der Hoffnung, dass 2 Availability Zones unterschiedliche Stromversorgung, vielleicht sogar physische Locations haben, dass dann da auch die Daten sicher sind. Aber das mit dem Acknowledgement, ich meine, das ist ein ganz klassisches Konzept aus jedem verteilten System. Ne? Bei Cassandra kann man das sagen, bei anderen auch. Das bedeutet aber auch, das geht dann, ich sag mal, auf die Performance des Producers. Wenn der Producer jetzt ganz, ganz viele Daten ganz schnell schreiben möchte und du hast ein, ich nenne es mal, hohes Acknowledgement-Level, Beispiel, du hast ein du hast drei Broker und hast dein Topic dreimal repliziert und ein Record muss, es muss von allen Brokern acknowledged werden, dass der Record geschrieben wurde. Das geht dann natürlich schon sehr stark auf die Schreibgeschwindigkeit des Producers, oder?
Würde ich jetzt nicht sagen. Ich sag mal, Standard-Setup für so ein Kafka-Cluster ist, dass wir jede Partition dreimal vorhalten, also drei Replikate haben, dass die Producer-Config X auf dem Wert all gesetzt ist und dass wir Min Instinct Replica auf 2 gesetzt haben und in dem Fall würde der Producer praktisch darauf warten, dass zwei Broker das acknowledged haben und sicher abgespeichert haben und nicht, dass alle, also nicht, dass man so einen, ich sag mal, Nachzügler noch hat, das abgespeichert haben und ich würde sagen, in der Praxis hat das keinen spürbaren negativen Effekt und da würde ich lieber darauf warten, dass die Daten wirklich gespeichert, sicher gespeichert worden sind, als darauf zu verzichten und womöglich irgendwie fehlerhafter Request nicht mitzubekommen.
Aber nochmal eine Verständnisfrage von meiner Seite. Der Producer kommuniziert immer nur mit einem Broker und der Broker stellt dann sicher, dass das auf dem zweiten Broker auch oder in der zweiten Partition auch geschrieben wird. Oder kommuniziert der Producer mit zwei Brokern parallel?
Für jede Partition übernimmt ein Broker die Rolle des Leaders und mit diesem Broker kommuniziert der Producer dann auch für die Partition. Grundsätzlich können auch mehrere Requests parallel durchgeführt werden, wodurch dann der Producer auch mit unterschiedlichen Brokern kommunizieren
muss. Aber immer zu unterschiedlichen Topics dann, weil für ein Topic gibt es einen Leader, mit dem ich kommuniziere.
Also Leader gibt es für jede Topic-Partition ein. Das heißt, ein Topic kann vielleicht aus 5 oder 10 Partitionen bestehen und für die Partition des gleichen Topics können durchaus unterschiedliche Broker die Rolle des Leaders übernehmen.
Aber der Producer kennt den Leader nicht für die Partition, weil der hat die Informationen nicht. Das heißt, der Producer weiß schon, in welchen Leader er ansprechen muss und weiß schon im Vorhinein, in welche Partition das fallen würde.
Wird im Prinzip ein kontinuierlicher Austausch von Metadaten, Informationen über das Cluster vollzogen. Die können auch mal veraltet sein. Dann holt sich der Producer aktuelle Daten oder natürlich kann auch mal der Leader nicht verfügbar sein. Aber an sich kennt der Producer den aktuellen Zustand des Clusters und weiß, welcher Broker bei welcher Partition wieder.
Das heißt, der Producer kennt dann aber auch den Algorithmus, wie Partitionen eingeteilt werden.
Ja, genau. Das ist aber eine clientabhängige Konfiguration. Also der Client, der Producer-Client kann entscheiden, in welche Partition welche Record geschrieben wird. Das ist nichts, was auf dem Broker auf der Serverseite bei Kafka.
Okay, das muss auf der Client-Seite sogar definiert sein in dem Fall.
Genau.
Eine andere Herausforderung, ich hatte vorhin erwähnt, mir fallen direkt zwei Herausforderungen ein, neben dem Speicherverbrauch für Joins, ist die Idempotenz von Konsumenten. Speziell, wenn wir jetzt über wichtige Daten sprechen oder über, weiß ich nicht, Change Data Capture oder ähnliches. Ich kann ja als Consumer die Daten immer und immer und immer wieder lesen. Ja? Wir hatten ja gesagt, entweder am Anfang oder vom Ende, gib mir immer nur die neuesten Sachen oder zeitbasiert, wurde ja schon erwähnt. Oder halt diese Consumer Offset, das bedeutet, ich merke mir irgendwo, wo ich schon gelesen habe und steige da wieder ein. Was ist denn, wenn ich diesen Wert verliere? Was ist denn, wenn ich auf einmal wieder alles nochmal neu producen muss? Dann habe ich ja unter Umständen, ich sag mal, schreibe ich einen Datensatz zweimal, dreimal, viermal. Das kann ja je nach Datensatz, je nach Datenkontext ja echt fatal sein. Wie gehen denn, in welcher Weise wird denn das Topic der Idempotenz behandelt generell in Kafka-Konnektoren oder Kafka-Streams oder?
Ja, also bei Kafka wird das vor allem bei den Producern gehandhabt. Es gibt einen Idempotenten, das Wort glaube ich zum ersten Mal in Deutsch ausgesprochen, Producer. also der löst das klassische Problem, dass wenn irgendwie ein Produce-Request fehlgeschlagen ist, das Record schon auf dem Broker angekommen ist, aber der Producer das nicht mitbekommen hat, er das dann nochmal schickt, dass halt dann dieser Record möglicherweise mehrfach im Broker gespeichert ist. Und das will man natürlich vermeiden. Und dafür gibt es bei Kafka idempotente Producer, die praktisch noch ein bisschen an oder die noch Metadaten an das Record dranhängen, das sie verschicken. Eine Sequenznummer, Producer-ID, wodurch der Broker, wenn praktisch diese Kombination aus Producer-ID, Sequenznummer mehrfach auftritt, der Broker diese Duplikate, sage ich mal, zu einem Record zusammenführen kann.
Da muss man aber schon ganz genau wissen, was man mit den Daten da macht. Das ist faszinierend. Also ich finde das Wahnsinn. Ich denke gerade so viel nach, tut mir leid. So ganz viele Gedankengänge.
Über viele Herausforderungen.
Ja, also wie zum Beispiel, wir hatten gerade auch über Stateful Kafka Konnektoren gesprochen und da hattest du schon RocksDB erwähnt. Die nächste Herausforderung, die mir gerade in den Sinn kommt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt diese Konsumenten auf einem Scheduler-System wie Kubernetes oder ähnliches hoste, dann habe ich ja meine lokale RocksDB oder LevelDB oder ähnliches mit einem State. Ja, aber Kubernetes löst ja das Problem des Bin-Packings. Das bedeutet, der schiebt die Elemente bzw. die Prozesse dahin, wo sie vielleicht am effizientesten die Hardware auslasten und Co. Aber der schiebt dann gegebenenfalls den State nicht mit, weil der State liegt wahrscheinlich dann nicht im Container oder beziehungsweise wie Kubernetes die neuen Services hochfällt, holt sie im Container aus der Registry und so weiter, nimmt halt nicht den State mit. Dann frage ich mich, okay, wo speichert man denn dann eigentlich den State, wenn man das zum Beispiel auf einem dynamischen System hostet?
Kafka Streams löst das vor allem über ein Changelog-Topic, über das dann praktisch das ist ein internes Topic, über das dieser State wiederhergestellt werden kann. Apache Flink ermöglicht es, den State im Prinzip zu snapshotten und auf zum Beispiel S3 abzulegen und dann auch von dort wieder einzuspielen.
Das bedeutet, wenn der Kafka Connect hochfährt, holt er sich seinen Basisdatensatz oder seine Basisdatenrecords aus dem Kafka-Topic und irgendwann sagt er halt nach 5 Minuten, nachdem der alles gelesen hat, yo, ich bin ready, ich kann jetzt arbeiten.
Genau, und das sind im Optimalfall 5 Minuten, aber du hast schon angesprochen, es gibt auch Anwendungen, die einfach unglaublich viel State haben und dann soll es durchaus schon mal vorgekommen sein, dass das eben Stunden waren.
Okay, Application Runtime, heftig.
Ja. Jetzt, wenn wir schon bei Herausforderungen sind und man sich so ansieht, wo Kafka gerne eingesetzt wird, dann ist es ja wirklich in sehr großen Organisationen, wo es vielleicht viele Teams gibt, viele Microservices, die miteinander kommunizieren, mehrere Datenquellen, mehrere Targets, wo man die Daten dann reinschreibt. Also man hat sehr viele Systeme, sehr viele Menschen involviert in dem ganzen System. Und jetzt hast du schon erwähnt, es ist eigentlich Key-Value-basiert. Das heißt, ihr habt immer einen Key und ein Value, ist alles binär. Jetzt kann es natürlich sein, theoretisch, ich als unerfahrener Entwickler mache irgendwie einen Fehler und mein Producer schreibt plötzlich irgendwelche komischen Dinge in den ganzen Stream hinein und andere Consumer haben dann ein Problem damit, weil ich eben irgendwas reingeschrieben habe. In der klassischen Welt, in der Datenbankwelt, habe ich mein Schema, da kann ich nur genau dieses Schema reinschreiben, was möglich ist. Aber jetzt bin ich in dieser freien Kafka-Welt, will aber trotzdem ja vielleicht irgendwie sicherstellen, dass mir das eben nicht passiert, dass mein ganzes System zusammenbricht oder irgendwelche Consumer zusammenbrechen, wenn da irgendwie Daten im System sind, die nicht korrekt sind oder irgendeinen Fehler haben oder ein Feld haben, das ich nicht kenne. Also das hört man ja auch oft als Nachteil in so einer Kafka-Welt. Gibt es da Möglichkeiten und wo stehen wir?
Das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, je mehr Teams und Personen da mitarbeiten, umso schwieriger wird es. Und da hat sich so im Bereich Governance bei Kafka die Schema Registry etabliert, was im Prinzip ein zentraler Ablageort ist für Schemas von den Daten, in der also Producer das Schema von einem Key oder Value eines Records registrieren können. Und klassische Datenformate, die da verwendet werden bei Kafka, sind Avro, Protobuf, vielleicht auch JSON mit einem Schema. Dann wird auch eine Referenz auf das Schema in der Schema Registry gesetzt, in den Key oder Value, mithilfe eines Magic Bytes ganz am Anfang von diesem Byte Array. Und dadurch können sich die Consumer das jeweilige Schema aus der Registry laden und die Daten verarbeiten und stehen nicht vor gänzlich unbekannten Daten oder Datenformaten.
Aber gibt es da dann irgendwo eine Überprüfung auch oder müssen das Consumer und Producer dann wieder selbst in irgendeiner Form validieren, dass die Daten stimmen? Oder kann mir dieses zentrale Kafka-System das irgendwie machen?
Gerade wenn wir jetzt nur über Open-Source-Kafka sprechen, gibt es da keine Überprüfung, die irgendwie auf Broker-Seite wird.
Das heißt, ihr müsst da eigentlich wieder einen Stream-Processor dazwischen schalten, der mir irgendwie die ungültigen Dinge rausfiltert zum Beispiel.
Ja, oder ich muss halt in meiner Consumer-Anwendung Mechanismen einbauen, um auch mit Daten umgehen zu können, die unerwartet sind, weil die natürlich dann auch die Verarbeitung der darauf folgenden Daten blockieren können. Und da spricht man von der Poison Pill, von also Events, die einfach nicht verarbeitet werden können, wo dann vielleicht Exceptions geworfen werden, weil die komplett unerwartet sind. Da gibt es Konzepte wie eine Dead Letter Queue, auf die dann diese Poison Pills oder diese Messages abgelegt werden können, wodurch man dann den Consumer entblockt und die Verarbeitung der darauf folgenden Daten ermöglicht.
Wo stehen wir da aktuell? Also wenn ihr das jetzt einsetzt, du hast schon die Open-Source-Variante erwähnt, ist das schon überall drin in den ganzen Libraries und Consumer-Producer oder muss ich da selber dann wirklich Hand anlegen und dann die Schema aus der Registry holen, irgendwie einen Validator schreiben?
Ja, also das mit den Schemas ist schon relativ verbreitet und wir auch auch von vielen Tools unterstützt. Also gerade wenn wir jetzt auch in Richtung der Konnektoren oder Kafka Connect denken, da gibt es schon eine sehr gute Unterstützung. Was da wohl das populärste Format ist, ist Avro bei den Datenformaten, aber Protobuf zum Beispiel ist auch relativ breit. Es kommt immer so ein bisschen auf den Use Case an.
Also ihr müsst das Rad nicht neu erfinden überall in dem Fall.
Kannst da auf Best Practices der Community zurückgreifen und muss das nicht komplett neu oder selbst implementieren.
Wenn ich drüber nachdenke, Kafka wird dieselben Governance-Herausforderungen haben wie jede Datenbank, oder? Ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, Topics sind vergleichbar mit Tabellen und Co., dann ist es ja in einer großen Organisation wirklich immer die Frage, wer kann eigentlich Topics anlegen? Wer kann Daten da reinschreiben? Wie sieht deine Architektur aus? Hast du 25 Applikationen, die alle in dieselbe Datenbank schreiben? Hat jede Applikation seine eigene Datenbank? Schreiben 25 Applikationen alle in dasselbe Topic? Lesen die alle von denselben Topics? Wer kümmert sich eigentlich um die, ich nenne es mal in Anführungszeichen Skalierung? Das bedeutet, wie viele Partitionen soll eigentlich pro Topic haben? Wer darf eigentlich wo reinschreiben? Was für ein Format ist da drin? Was passiert eigentlich mit Schemaänderungen, wenn ein Key mal reinkommt, wieder rausfliegt? Welche Schemaänderungen sind Breaking Changes? Also ich meine, das sind ja ganz klassische Herausforderungen, die eigentlich jede Firma mit, ich würde mal sagen, mehr als 3 Entwicklern hat, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag miteinander reden, oder?
Da wendet man, glaube ich, so die üblichen Best Practices an. Man lässt die Teams ihre Topics nicht einfach selbst anlegen, sondern folgt einem klaren Prozess. Man setzt Standards ein bezüglich Schemaverwaltung. Klares Ownership von den Topics ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Meiner Meinung nach fast am wichtigsten auf dieser Liste. Und das natürlich irgendwo an einem zentralen Ort zu verwalten und eine Zusammenarbeit zwischen den Teams zu ermöglichen, das ist auch ja essentiell.
Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung, die du in deiner Arbeit mit Softwareentwicklern siehst, wenn es um die Anwendung von Kafka Connect, Kafka Stream Prozessoren geht? Was würdest du sagen, ist Nummer 1, was immer wieder, ja, nicht falsch gemacht wird, aber einen vor, ja, Problemchen.
Ist schwierig, glaube ich, da genau die eine Herausforderung zu nennen. Ich glaube, die Herausforderung Data Streaming an sich besteht darin, dass wir hier sehr viele verschiedene, verteilte, komplexe Systeme haben. Also wir haben es jetzt in der vergangenen Stunde schon durchgesprochen. Wir haben Kafka, wir haben Kafka Connect, das ist auch ein verteiltes System, das auch Cluster mit Nodes betreiben kann. Wir haben komplexe Technologien wie Stream Processing, Anwendungen, die mit K-Streams oder Flink implementiert werden können. Also man muss schon eine ganze Menge an Technologien kennen, verstehen, wie die arbeiten, um die erfolgreich einsetzen zu können. Und ich glaube, so dieser erste Schritt von ich kenne noch gar nichts hinzu, ich habe den ersten Use Case umgesetzt, der kann sich vielleicht etwas lang anfühlen.
Kleiner Side-Fact, Kafka hinten dran nutzt Zookeeper als noch
bald nicht mehr,
nutzen sie Zookeeper. Bald nicht mehr.
Moment, das habe ich schon vor, glaube ich, vor 7 Jahren gehört, das noch bald
nicht mehr. Ja, jetzt ist es wirklich soweit. Also die nächste Version wirft es komplett raus und es gibt aktuell schon Bridge-Releases, die ja einen Betrieb ohne Zookeeper ermöglichen.
Also jetzt erklär mal schnell Zookeeper, Andi, wenn du da schon so das einwirfst.
Zookeeper ist ein verteiltes Log, würde ich, glaube ich, ganz simplifiziert. Das nächste Log, aber diesmal Log mit CK und nicht mit G. Also bedeutet ein zentrales System, was selbst wieder ein verteiltes System ist, wo du so Elemente wie Leader Election und so mit organisieren kannst. Ja, in der Kubernetes-Welt ist es, glaube ich, etcd. In der HashiCorp-Welt ist es, glaube ich, Consul.
Es ist eine verteilte Datenbank eigentlich.
Ja, es ist eine verteilte Datenbank, die aber ja oft für diese Leader Election und verteilte Log-Elemente eingesetzt wird. Ja, und Kafka nutzt es im Hintergrund halt auch zum, oh, wer ist denn jetzt hier der Leader? Oh, mir ist eine Node weggebrochen und wer soll denn der neue Leader sein und so weiter. Aber Hintergrundfakt, der Name Zookeeper, habe ich mal gelesen, kommt genau daher, dass du ein Zoo von verschiedenen Applikationen hast, die dann unter anderem miteinander sprechen und so weiter und so fort. Und ich fand das so schön, weil Stefan das gerade gesagt hat mit, du musst eine große Anzahl an verschiedenen Technologien irgendwie zumindest mal verstehen oder grob verstehen, um das alles irgendwie zusammenzukleben.
Die Grundautoren sind sicher da neben ganz viel O'Reilly-Büchern gesessen, haben die ganzen Tiere gesehen und haben dann einfach Zookeeper
sich überlegt. Könnte auch sein. Stefan, kommen wir mal zu der Glaskugel, ja, zu dem Ausblick. Ich meine, Kafka selbst gibt's schon ein paar Jährchen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Aber wie siehst du denn die Zukunft von Kafka und Streaming? Also wie entwickelt sich denn der Bereich? Was ist gerade hot? Was ist trending? Du hattest gerade schon gesagt, okay, Zookeeper wird abgelöst durch eine andere Technologie. Jetzt, wie man, zumindest wenn es auf den Betrieb von Kafka selbst ankommt. Aber was siehst du, was beobachtest du so in deinem täglichen Doing, wohin sich die Reise dreht?
Genau, also ich glaube, dass Data Streaming schon eine ganze Zeit lang im Einsatz ist, vor allem Kafka als Kerntechnologie bei vielen Unternehmen zum Einsatz kommt, bei den meisten mittelgroßen und großen Unternehmen verwendet wird, aber dass sich jetzt immer mehr Use Cases öffnen. Und ja, Teams, Unternehmen Gebrauch machen von Stream Processing on top von Kafka als Event Storage. Bei Kafka, dem Projekt selbst, dem Open Source Projekt, ist, glaube ich, der Wegfall von Zookeeper eines der spannenden Ereignisse aktuell, auf das die Community schon sehr lange gewartet hat. Das wird jetzt mit einer Eigenentwicklung des Raft-Protokolls ersetzt, Kraft oder Kraft, wodurch der Betrieb von Kafka noch einfacher, effizienter wird. Allgemein ist Kafka, zumindest das Protokoll, nicht mehr wegzudenken. Es wird von so vielen anderen Technologien unterstützt, verwendet, ist überall zu sehen. Ob es immer die Open-Source-Implementierung, also das Apache-Projekt sein muss, weiß ich nicht. Da gibt es jetzt eine Reihe an anderen spannenden Projekten, die das Kafka-Protokoll implementieren, wodurch sie halt Zugriff auf diese ganzen, auf das ganze Ökosystem bekommen. Also zum Beispiel Warpstream ist eines der aktuelleren Projekte, die super spannend sind aus meiner Sicht, die praktisch das Kafka-Protokoll implementieren, aber komplett auf Object Storage drunter setzen. Also nicht den klassischen diskbasierten Ansatz wie Apache Kafka wählen, sondern wirklich sehr ja radikal auf Object Storage ersetzen, was eine Reihe an Vor- auch Nachteile mit sich bringt. Ihr könnt zum Beispiel auf die native Replikation von den Object Stores wie S3 setzen, wodurch sie Netzwerkkosten einsparen können, wodurch sie sich nicht um die Replikation kümmern müssen. Object Storage ist wesentlich günstiger als Block Storage in der Cloud. Ich glaube fast ein Größenfaktor von 10. Wenn ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, also super spannende Entwicklung. Warpstream ermöglicht es, Topics elastischer zu skalieren, also die Anzahl der Partitionen zu vergrößern zum Beispiel, ist so eine Herausforderung bei dem Open Source Disk-basierten Kafka. Nachteile gibt es bestimmt auch, oder Herausforderungen gibt es auch, wie das Object Storage bezüglich Latenz mit Block Storage nicht mithalten. Also das ist, glaube ich, so eine der spannenden Entwicklungen aktuell.
Wenn man jetzt mit Kafka noch nie was zu tun hatte und da mal loslegen will, erste Frage, macht es überhaupt Sinn? Kann ich in meinem kleinen Setup einfach mal Kafka ausprobieren und macht es vielleicht auch Sinn, in meinem Side-Project in irgendeiner Form einzusetzen? Oder sagst du, es ist sowieso nur für die ganz Großen, weil es einfach viel zu komplex ist? Und wo startet?
Also ich glaube, es ist nicht nur für die ganz Großen, weil sich viele Use Cases natürlicher umsetzen lassen mit Kafka, wie die Datenbankmigration oder das Extrahieren von Daten aus dem Datenbanksystem, was sich etwas natürlicher, wenn es mit CDC umgesetzt wird, anfühlt und auch die Implementierung oftmals vereinfacht. Von daher kann man, glaube ich, einen Blick auf die Webseite von Kafka werfen. Gibt da verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in Form von Docker-Images zum Beispiel, die bereitgestellt werden, wodurch man relativ leicht mal einen ersten Use Case bei sich aussetzen kann. Muss man jetzt auf jeden Use Case Kafka werfen? Ich glaube es nicht. Ich würde das immer so ein bisschen vom Projekt oder Use Case abhängig machen und immer abwägen, ob es sinnvolle Technologie ist oder nicht. Kafka ist ein verteiltes System, bringt ein paar Komplexitäten mit sich und wenn man da gar keinen Mehrwert aus der Verwendung von Kafka zieht, sollte man in dem Fall vielleicht einfach die Finger davon lassen.
Und sonst am besten dein Buch kaufen, wenn es mal dann heraus ist, damit man dann einen guten Einstieg auch hat.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich meine, man muss sich auch immer noch kurz daran erinnern, Kafka ist immer noch ein verteiltes System und wenn man, also so sehe ich das als Software-Engineer, wenn man verteilte Systeme umgehen kann, dann sollte man das tun, denn verteilte Systeme sind verteilt und enorm komplex und sehr hart zu debuggen und echt schwierig zu betreiben.
Ein guter Punkt. Also ich würde es mal so abtrennen, dass es zum einen die Anwenderseite gibt und die Betreiberseite. Man muss es ja nicht zwangsläufig selbst betreiben, wenn es in Richtung Produktion geht, sondern kann da natürlich auch gemanagte Dienste kaufen. Aber auch für die Anwender ist es natürlich komplex in der Verwendung, aber durch auch verschiedene Schichten, die auf der einfachen Consumer-Producer-Schicht aufsetzen, wie Kafka Streams, Flink und die bringen auch teilweise eigene SQL-Schichten nochmal on top von der DSL mit, wie Flink SQL, ist die Anwendung oder wird die Anwendung von Data Streaming, glaube ich, immer zugänglich.
Ich meine, wir haben super viele Themen, die den Bereich Streaming und Kafka oder die Kafka-Plattform betreffen, noch gar nicht angesprochen. Du hast gerade ganz kurz den Betrieb angeschnitten. Das haben wir komplett rausgelassen. Also ich entschuldige mich für alle Sys-Admins und DevOps-Leute und allem drum und dran, die Kafka oder Kafka-Systeme in ihrer Obhut haben. Das ist natürlich, ich sag mal, ein eigenes Rabbit Hole, wie man das ordentlich betreibt. Wir haben auch das Thema Governance auch nur ganz kurz angeschnitten. Ich glaube, da kann man auch vielleicht sogar einen ganzen Podcast drüber machen. Bin mir da nicht sicher. Die ganze Welt vom Data Streaming dreht sich gerade sowieso sehr, sehr schnell, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite hattest du Applikationen wie WarpStream, die zum Beispiel, ich sag mal, die Festplatte weglassen und dann alles auf Object Storage packen. Da gibt's natürlich etliche Competitor inzwischen. Wir hatten Datenformate nur am Rande angeschnitten mit Avro und Protobuf. Iceberg ist da gerade so ein, wie soll man sagen, ein Elefant, eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also auch eine neue Entwicklung. Ich glaube, zu dem ganzen Thema, wer da mal wirklich tiefer einsteigen möchte, der sollte sich einfach mal das ein oder andere Buch schnappen. Vielleicht mal die ein oder andere Dummy-Applikation bauen. Dennoch, Stefan, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Ich fand's sehr, sehr interessant.
Vielen Dank an euch.
Danke dir. Und es schreit ja fast nach weiteren Episoden in dem ganzen Streaming-Bereich.
Wir verabschieden uns, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und wie immer findet ihr alle Links in den Shownotes, falls ihr in das Thema tiefer einsteigen wollt. Ansonsten würde ich sagen,
bis inklusive dem Link zu deinem Buch, Stefan.
Das packen wir natürlich ebenfalls in die Show. Wir hören uns in der nächsten Episode und tschüss.
Ciao.
Ciao.